Vertrieb entscheidet, nicht Marketing, nicht das schönste Produkt. Am Ende entscheidet immer die Fähigkeit zu verkaufen. Und genau darüber spreche ich heute auch mit einem der bekanntesten Vertriebsexperten im deutschsprachigen Raum, Philipp Semmelroth. Er ist Unternehmer, Speaker, Berater und jemand, der vor allen Dingen Klartext spricht, wenn es um Umsatz, Positionierung und Abschlussstärke geht. Wir sprechen heute darüber, welche Fehler in Unternehmen passieren und warum Unternehmen vor allen Dingen trotz guter Leistung nicht wirklich wachsen. Außerdem erfährst du, warum Preisverhandlungen oft schon vorher verloren sind, bevor sie überhaupt begonnen haben und warum Vertrieb keine Abteilung ist, sondern immer Führungssache. Wir sprechen auch darüber, was einen durchschnittlichen Vertriebler von einem echten Top-Performer unterscheidet, wie man ein Vertriebssystem aufbaut, das nicht dem Zufall überlassen ist. Wenn du wissen willst, wie du deinen Vertrieb verbesserst, deine Fähigkeiten als Führungskraft verbessert im Vertrieb und vor allen Dingen, warum jede Führungskraft Vertrieb beherrschen sollte, dann bleib jetzt dran. Viel Spaß mit dem Interview mit Philipp Semmelroth. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Ich bin heute nicht alleine, ich habe heute einen Gast bei mir, den lieben Philipp. Schön, dass du da bist, lieber Philipp. Philipp Semmelroth ist heute da und bevor ich groß viele Worte über dich verliere, erzähl du doch ein bisschen was von dir, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, mein Name ist Philipp Semmelroth und die Tatsache, dass ich mich selber vorstellen muss, ist schon schlecht. Das wäre so mein erstes Feedback direkt so als Impuls für diejenigen, die jetzt gerade evaluieren, macht Sinn, diese Folge zu hören oder nicht. Ich beschäftige mich mit dem Thema Profitabilitätssteigerung von Unternehmen und dann fangen wir häufig damit an, dass wir den Vertriebsprozess optimieren. Da ich Reserveoffizier bin, geht es dann auch schnell in Struktur und Führung. Aber eine Grundinformation vorab ist schon mal folgende. Wenn du dich selber vorstellen musst, ist einfach nicht genug über dich bekannt. Das heißt also, tendenziell mache ich das hier gerne. Ich habe mit 18 Unternehmen gegründet, mit 40 an einen Investor verkauft, bin heute 46, mache heute Unternehmensberatung für Unternehmer auf Wachstumskurs. Und tatsächlich ist aber immer so, ich sage in den vertrieblichen Trainings immer, wer anruft, ist in der schlechteren Verhandlungsposition. Man sollte viel dafür tun, dass die Leute schon vor dem Erstkontakt wissen, wer du bist, warum du relevant bist, warum es Sinn macht, sich mit dir auseinanderzusetzen. Und danach musst du nur noch inhaltlich überzeugen und nicht erst noch über dieses Selbstmarketing einsteigen. Dadurch wirst du deutlich erfolgreicher. Aber vielleicht ist das jetzt auch für den einen oder anderen schon zu viel. Lassen wir uns mal überraschen. Was hast du an Fragen mitgebracht, Helge?
Ja, also du hast gerade schon eine wichtige Frage gesagt. Und ich, also erstmal fand ich es spannend, dass du auch noch tiefer in die Unternehmen einsteigst, weil ich kenne dich jetzt bisher immer nur als, hab dich immer als Vertriebsexperte kennengelernt. Und meine Frage so erstmal so, wie bist du überhaupt dazu gekommen, in den Vertrieb zu starten? Also wie hat das Ganze bei dir gestartet? Du hast gerade gesagt, mit 18 losgelegt. Erzähl doch mal ein bisschen dazu, wie kamst du dazu?
Also letztlich habe ich, glaube ich, den Weg des klassischen Mittelständlers gemacht. Und zwar, ich bin mit irgendeiner technischen Expertise gestartet. Ich konnte irgendwas gut und habe dann festgestellt, wenn ich das oft genug mache und genug Leuten davon erzähle, dann werden die auf der einen Seite von den Ergebnissen begeistert sein, auf der anderen Seite durch meine Begeisterung so ein bisschen mitgerissen werden. Und das führte dann einfach dazu, dass ich irgendwann immer mehr Kunden gewonnen habe. Und mit mehr Kunden kommt dann ja irgendwann die Notwendigkeit. Und da ist wirklich die Betonung auch zu sehen. In vielen mittelständischen Unternehmen werden Mitarbeiter nicht als Leistungskomponente eingestellt, um Wachstum zu befördern, pushen und andere Sachen zu schaffen, sondern die werden einfach als Notwendigkeit erachtet, um den Business Case weiter voranzutreiben. Deshalb sind auch viele auf der mittelständischen Ebene in der Führung so schlecht, weil sie sich damit nicht als strategische Komponente auseinandersetzen, sondern das eher so als notwendiges Übel betrachten und eigentlich lieber den Fokus auf die technische Expertise und die Weiterentwicklung dieser technischen Expertise legen würden. So, jetzt zu deiner Frage. Ich habe also Folgendes gemacht. Ich habe angefangen, da so die ersten Geschäfte zu machen und habe dann in dem Zusammenhang festgestellt, dass ich teilweise auch Beratungsgespräche mit Kunden führe, die verstehen, was ich tue, die das auch brauchen, was ich anbiete, die das auch haben wollen, aber aus irgendeinem Grund dann doch nicht bei mir kaufen möchten, weil sie es vielleicht erkennen, dass es woanders günstiger ist, weil es natürlich gerade in einem vergleichbaren Produktportfolio durchaus möglich ist, wenn du auf Beratung und Nähe und so weiter alles verzichtest und nur isoliert das Produkt betrachtest, das irgendwo günstiger zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie ist das doch unfair. Und das ist jetzt aus heutiger Sicht ein Vokabular, wo ich selber drüber lache, aber das ist ja tatsächlich so der Fall. Und dann habe ich gedacht, ich muss diesen ganzen Verkaufsprozess einfach ändern. Ich fange mal damit an, dass ich Beratung und Fulfillment voneinander trenne. Lass mich schon für die Beratung bezahlen, helft den Leuten, bessere Entscheidungen zu treffen. Und dann können Sie ja sagen, Semmelroth, das hat echt überzeugt, ich will auch das Projekt mit Ihnen umsetzen. Oder Semmelroth, Sie haben mich so fit gemacht, dass ich jetzt in der Lage bin, mir einen günstigeren Anbieter am Markt zu suchen, mit dem ich das Projekt gerne umsetzen würde. Aber wenn ich für die Beratung schon bezahlt werde und die nicht über den Verkauf subventioniere, dann habe ich tendenziell ja auch einfach kein Geld verloren und dann ist das ja eine völlig legitime Geschichte. Und so habe ich angefangen, einfach bestimmte Vorgehensweisen im Verkaufsprozess nach und nach zu optimieren, um immer einfach mit dem Fokus auf Wirtschaftlichkeit bessere Ergebnisse zu erzielen und weniger Frustration zu erfahren. Und das hat dann dazu geführt, dass ich immer besser geworden bin und tatsächlich gab es jetzt gerade so eine Umfrage. Ich bin aktuell der Nummer 1 Sales-Influencer im Dachbereich. Ob das jetzt immer so ganz 100% relevant ist, hängt auch von denen ab, die diese Umfrage machen und welche Kriterien die unterstellen. Aber tatsächlich sind wir ja sehr präsent mit über 150.000 Followern auf Social Media. Und Fakt ist halt einfach, Vertrieb ist einfach der Schlüssel für mehr unternehmerischen Erfolg. Und der Grund, warum ich tiefer einsteige, ist häufig, du kannst nicht einfach nur den Leuten mehr Druck machen. Du kannst nicht einfach sagen, ihr müsst mehr Leute anrufen, ihr müsst mehr Leads generieren. Die ganze prozessuale Kette hinten dran muss ja optimiert werden. Und dann bist du ja schnell beim Thema Führung. Und da habe ich einfach extrem viel Erfahrung durch meine Zeit bei der Bundeswehr gesammelt und durch die Firmen, die ich so selber halt begleite oder selber aufgebaut habe. Und so ist das Ganze halt irgendwo dazu gekommen, dass ich heute mit Vertrieb teilweise den Erstkontakt herstelle. Und danach dann die Leute sagen, vielleicht sollten wir da nochmal tiefer in die Themen einsteigen und das führt dann häufig zu einer langfristigen Zusammenarbeit.
Okay, cool. Ja, da können wir uns ja die Hand reichen, weil Führung ist ja auch mein Thema und das ist wirklich ja oft so ein stiefmütterlich behandelt. Und das hast du gerade zu Anfang gesagt hast, ich habe mich gerade natürlich direkt hinterfragt, wann muss ich mich denn noch vorstellen oder beziehungsweise wo sind denn da so Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der im Erstkontakt bin mit Leuten, dann ist das ja auch natürlich eine gute Eintrittsbarriere. Wenn man direkt schon weiß, Mensch, der Philipp ist fürs Thema Vertrieb, der Helge ist fürs Thema Führung, dann macht es das natürlich schon mal im Erstkontakt schon mal deutlich leichter, dass die Leute dich halt direkt auch am Telefon erkennen. Ja. Jetzt hast du gerade eine ganz wichtige Sache festgestellt, die ich auch immer wieder feststelle in der Führung, dass viele sich ja technisch zum Beispiel gut auskennen oder wir müssen es ja gar nicht technisch machen, sondern wir können es ja auch fachlich machen, die halt einfach ein Experte in einem Bereich sind. Warum scheitern die aus deiner Sicht denn im Vertrieb? Also warum fällt ihnen das so schwer, dann da die guten Produkte an den Mann zu bekommen oder an die Frau?
Naja, die Problematik ist, dass viele, die hohe fachliche Expertise mitbringen, in einem Verkaufsgespräch nicht auf den Abschluss fokussiert sind, sondern auf die Weiterbildung der Gesprächspartner. Das heißt tendenziell, die führen kein abschlussorientiertes Gespräch, sondern eine Produktschulung durch und hoffen dann einfach, dass der Kunde am Ende des Gesprächs diesen Druck oder diesen Wunsch verspürt, das will ich jetzt haben. Aber ich sage den Leuten immer in meinen provokant ausgerichteten Trainings, der Kunde will nicht dein Kollege werden. Der sucht keinen Arbeitsplatz in deinem Unternehmen. Der will nicht alle Produktmerkmale und Details wissen. Der will einfach nur wissen, ist das relevant für mich? Welches Problem löst das für mich? Und was muss ich an Münzen einwerfen, damit ich davon profitieren kann? Und wenn man seine Gespräche mal auf diese Kernfragen und ein paar andere fokussiert, dann wird das Gespräch kürzer, damit nicht so anstrengend für die meisten Menschen, weil die meisten Menschen haben gar keinen Spaß an vertrieblichen Gesprächen und zielführender. Und du hast im hinten raus auch einfach eine bessere Business-Situation, weil du einfach nicht die falschen Leute an Bord holst, sondern die Leute, die dich einfach auch als Experten schätzen, aber gleichzeitig auch einfach nur deine Lösung haben wollen und nicht permanent mit dir eine noch bessere entwickeln. Weil gerade in der heutigen Welt fangen ja auch viele Gespräche im verkäuferischen Text damit an. Ich habe da mal gegoogelt, ich habe mal ChatGPT gefragt und dann präsentiert der Kunde ja im Prinzip alles, was er sich im Vorfeld überlegt hat. Und du denkst dir, okay, das ist ja jetzt einfach nicht hilfreich. Und deshalb muss man das einfach aus meiner Sicht alles ein bisschen anders machen und dann klappt es auch besser.
Ja, und vor allen Dingen Google und ChatGPT bringen ja auch nicht die besten Tipps oder die besten Hinweise, sondern es ist ja meistens auch, ja, geht ja manchmal auch in die falsche Richtung. Also kenne ich aus meinem Kontext ähnlich, dass da manchmal, ja, völliger Mumpitz drin
steht. Ja, man muss aber manchmal auch, und da sind wir ja auch wieder in der Parallelität zur Führung, weil du hast eben gefragt, wieso mache ich so viele Sachen? Ich glaube ja, dass der Schlüsselfaktor für menschliches Vorankommen und überhaupt unternehmerisches Wachstum in der Fähigkeit zu kommunizieren liegt. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe Geschichte-Leistungskurs gehabt und interessiere mich allgemein für Geschichte. Die Schlüsselfähigkeit, die man dem Homo sapiens zuweist gegenüber dem Neandertaler, der körperlich viel robuster war und einfach auch stärker, ist einfach die Fähigkeit, Energie zu bündeln, Gruppen zu bilden und dann einfach gemeinsam Ziele zu erreichen durch Kommunikation. Ja. Und deshalb glaube ich einfach, Kommunikation in allen Bereichen zu verbessern, ist einfach der Weg nach vorne. Und so ist es halt auch mit ChatGPT. Wenn du dumme Fragen stellst, darfst du dich natürlich auch nicht über die Antworten ärgern. Genauso wie wenn du Mitarbeitern dumme Ansagen machst, kannst du dich nicht ärgern, dass sie das nicht machen. Kleiner Funfact für diejenigen, die auch ein bisschen Unterhaltungswert in so einer Folge wollen. Ich habe vor einiger Zeit hier ganz alleine zu Hause Zeit verbracht. Meine Frau, mein Sohn waren nicht da und ich dachte, okay, ich habe 8 Grills draußen, ich weiß, wie man grillt, aber ich wollte jetzt ganz schnell Kartoffeln dazu essen. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, Kartoffeln herzustellen, aber ich habe gerade diese neue App installiert und denke, ich frage mal ChatGPT, was muss ich machen, um Kartoffeln ganz schnell zu essen? Und ja. der hätte jetzt sagen können, mach Ober-Unterhitze im Ofen oder koch die Kartoffeln auf dem Dings oder was, oder steck sie in die Mikrowelle, weil auch das funktioniert, wenn man nur ein paar kleine Kartoffeln machen möchte. Aber die Antwort von ChatGPT war einfach, warte, bis sie nicht mehr so heiß sind, schneid sie in kleine Stückchen und dann kannst du sie schneller kauen. Und dann ist vielleicht ist einfach die Fragestellung auch dämlich gewesen. Und das ist ja im Prinzip häufig der Punkt. Wenn du falsche Fragen stellst, kriegst du halt unpassende Antworten und im Zuge von Führung auch falsche Ergebnisse und oder im Zuge vom Verkauf falsche Abschlüsse, falsche Kunden, gar keine Kunden, weil sich niemand verstanden fühlt. Und deshalb glaube ich, das hängt alles miteinander zusammen.
Ja, das ist ja auch so, also habe ich mal einen Spruch oder eine Frage, die ich mal, oder beziehungsweise einen Spruch, Leitsatz, der mir mal im Vertrieb mitgegeben worden ist, stelle keine Frage, von der die Antwort du nicht hören möchtest. Und manchmal stellt man ja
Fragen. Stelle eine drauflegen, beantworte keine Frage, die niemand gestellt hat. Ist übrigens auch viel wert im Vertrieb. Fang nicht an, Sachen zu erklären, die du für wichtig hältst. Wenn die keiner wissen wollte, ist das einfach nur Quatsch.
Auch gut, ja, finde ich gut. Also wenn dann die erste...
Ich wollte nie unterbrechen, das passt
nicht. Nee, alles gut. So. Nee, aber das stimmt, weil man ist ja ganz oft, dass man so lamentiert und erzählt und nachher merkt, boah, irgendwie bin ich da voll in die falsche Richtung gegangen. Aber finde ich eine gute Ergänzung dazu. Du hast gerade gesagt, dass dazu natürlich auch dass diese Expertise und dass man vor allen Dingen auch einen roten Faden braucht in so einem Verkaufsgespräch oder beziehungsweise ein, wie heißt das ganz, zielorientierte Gesprächsführung, glaube ich, ne? Mhm.
Ja.
Trotzdem ist es ja so, dass viele, und das hast du gerade auch gesagt, dass viele nicht gerne verkaufen oder beziehungsweise etwas verkauft bekommen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Naja, ich glaube, dass es einfach so ist. Die meisten wollen keine Verkaufsgespräche führen, weil sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, sie saßen mit Menschen am Tisch, die losgelöst vom Bedarf irgendwelches Schablonenwissen, irgendwelche Pauschallösungen geteilt haben und dann hofften, dass das zum Auftrag führt. Das ist ja einfach inhaltlich langweilig, das ist nicht hilfreich. Und am Ende des Tages ist das dann ja, wenn ich jetzt auch vielleicht selbstbewusstseinsmäßig da noch nicht stark genug aufgestellt bin, eine unangenehme Situation, weil ich befinde mich ja in einem Beschallungsszenario, was ich nicht unterbrechen kann. Mir würde das ja nicht mehr passieren. Ich würde einfach sagen, Helge, jetzt halt mal einen Augenblick einen Rand. Das interessiert mich überhaupt gar nicht, was du dir gerade erzählst. Lass uns mal zurückkommen auf die 3 Kernfragen hier und dann würde ich dir ja vielleicht sogar helfen, deine Lösung besser zu präsentieren, weil es könnte ja sein, dass du mir was verkaufen willst, was für mich voll passt, aber du bist gerade dabei, mich total zu verwirren und ich habe immer so ein paar Zitate auch aus meinen Büchern, verwirrte Kunden kaufen nicht, wo ich dann immer sage, du musst halt auch gucken, dass die Leute die Informationen, die du teilst, auch verarbeiten können und daraus auch Rückschlüsse über die nächstliegende Aktion ableiten können. Wenn die nicht kapieren, worum es hier eigentlich geht, ja, dann wird am Schluss auch keiner sagen, will ich haben oder ich stelle ihnen den Kontakt zu meinem Entscheider her oder ich hole nochmal gerade einen Kollegen dazu, der soll sich das auch anhören. Deshalb, das sind ja viele Sachen, die da aufeinander einzahlen und wie gesagt, ich glaube, dass sich viele da einfach nicht genug Gedanken drüber machen, wie man die Erfolgschancen in dem Zusammenhang optimieren kann. Und der andere Punkt ist, ich glaube, dass Leute, die selber nicht besonders erfolgreich sind im Vertrieb, immer auch bei Verkaufsgesprächen auf Distanz gehen. Weil ich meine, logisch, wer stellt sich gerne einer Situation, der sich inhaltlich nicht gewachsen fühlt?
Ja.
Also ich zum Beispiel bin jetzt, ich sag mal, musikalisch talentfrei. Ich kann auch nicht, also ich habe mal so Tanzkurse gemacht, so ein bisschen Standardtanz kann ich schon, aber ich könnte ja jetzt nicht in einer Ballettschule auftauchen. Würde mich also jemand einladen, würde ich sofort sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da Fähigkeiten gefordert werden, die ich nicht habe. Meine Mitarbeiter fänden das sicherlich sehr lustig, wenn ich versuchen würde, mich da zu bewegen. Aber tatsächlich wüsste ich ja, das liegt mir nicht. Jetzt ein anderes Beispiel. Ich bin mit Unternehmern in die Türkei geflogen, habe da einen Workshop gemacht und habe dann gesagt, so jetzt fahren wir alle auf den Bazar. Und da war natürlich nicht jeder begeistert. Da habe ich gesagt, ich verstehe das, aber die tun euch da ja nichts. Guckt doch mal jetzt nicht unter dem Aspekt, quatschen die euch in irgendwas rein und plötzlich hast du da einen Gürtel, eine Tasche, eine Pullover oder was immer, die dir da alles aufschwatzen könnten, sondern prüft doch mal, wie die das machen. Versuch doch mal den Mechanismus zu verstehen und versuch doch mal Freude an deren Vorgehensweise sozusagen zu erkennen, um das Ganze auch ein bisschen mehr zuzulassen, um selber davon auch vielleicht ein bisschen was zu profitieren, um in dem Verkaufsgespräch besser zu werden. Also ich hatte zum Beispiel eine Situation, wir sind an einem Laden vorbeigegangen, da steht einer dieser Verkäufer am Bazar und sagt, hey, du hast schöne Haare, ich habe schöne Ware, komm doch mal in meinen Laden. Und dann habe ich gesagt, ja komm, geh ich rein. Das heißt, am Ende ist es ja so, dann kommt der natürlich und sagt, willst du nicht das kaufen und das für deinen Sohn und das für deine Frau? Ich sage, nein, weil du kannst mir halt nichts aufquatschen. Aber viele Leute können auch nicht Nein sagen. Die wollen niemanden vor den Kopf stoßen, die haben dieses starke Harmoniebedürfnis, die wollen mit allen gut sein und verstehen nicht, dass Nein nicht automatisch eine Konfrontation auslöst, sondern nur Auskunft darüber gibt, ich habe andere Prioritäten, entweder im Hinblick auf meine Zeit, deshalb nein, ich bin nicht dabei, oder im Hinblick auf mein jetziges Tun, nein, du musst das ohne mich machen, oder nein, ich möchte mich daran nicht beteiligen, oder nein, ich möchte das nicht haben. Man kann das durchaus kommunizieren, ohne dass danach zwischenmenschlich ein Konflikt entsteht. Und ich glaube, das haben viele noch nicht ausreichend realisiert und deshalb gehen sie dem ganzen Gespräch aus dem Weg, was ja auch bei vielen Führungskräften ein Problem ist. Die können ja nicht mal hart mitteilen, das Verhalten, was ich da immer wieder beobachte, möchte ich ab sofort abgestellt wissen, weil die denken, danach wäre die Beziehung nachhaltig und dauerhaft beschädigt. Ich bin da völlig anderer Meinung. Ich finde, das sorgt für Klarheit und erlaubt es beiden Seiten, sich präziser für die Zukunft aufzustellen, um damit die Reibungsfläche zu reduzieren. Und von daher ist es halt einfach immer auch ein Kommunikationsthema. Und ich glaube, dass da viele Leute einfach zu wenig Zeit in kommunikative Weiterbildung investieren.
Ja, absolut. Also das kann ich total bestätigen. Vielleicht, weil das gerade so passt und Dinge nicht anzusprechen. Ne? Ich habe mal einen Unternehmer begleitet, der hat wochenlang ein Paket Papier in seinem Büro stehen gehabt, weil seine Assistentin hat immer da Pakete mit Papier reingestellt. Anstatt der Assistentin aber zu sagen, hör mal auf, die Pakete da reinzustellen, hat er die immer selber weggebracht und hat quasi an dem Urproblem gar nicht gearbeitet. Und das wäre eigentlich so einfach, aber wenn wir es einfach mal sagen würden, und auch genauso, was du gerade gesagt hast, ist ja völlig okay zu sagen, nee, will ich nicht. Aber das trauen sich halt viele nicht und sagen dann ja und schädigen sich eigentlich damit selber. Also finde ich sehr gut.
Ja, ich bin da ja für viele auch zu extrem. Also Beispiel, vor vielen Jahren ist mein Bruder umgezogen und der wohnt halt in der gleichen Stadt wie ich und natürlich wusste ich von dem Umzug und dann bin ich zu ihm hingefahren und habe ich ihm 200 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier Christian, du weißt ja, ich würde ja nie im Leben meine eigenen Kisten packen, weil das ja totale Zeitverschwendung ist. Ich würde immer eine Firma dafür bezahlen. Ich würde auch nie selber was schleppen oder selber einen Schrank aufbauen. Die Zeiten, die ich das gemacht habe, sind vorbei. Das heißt, ich würde alles über Dienstleister abbilden. Und da ich dein Bruder bin, helfe ich dir natürlich beim Umzug. Aber da ich ja immer gleich bin, fange ich natürlich auch bei dir nicht an, Kisten zu packen oder zu schleppen. Hier hast du 200 Euro. Wenn du das schlau machst, findest du irgendeinen, der sich gerne bereit erklärt, 20 Stunden zu unterstützen. Das heißt, du hast Hilfe, aber keine Zeit von mir. Er fand das dann natürlich irgendwo witzig. Andere finden das immer ein bisschen extrem. Aber ich habe da einfach eine klare Linie und denke immer, jeder Tag ohne Rückenschmerzen ist auch ein schöner Tag. Und von daher gucke ich dann immer, dass ich da mich nicht in irgendeiner Form in ein Commitment reinquatschen lasse, nur weil ich mich sonst unwohl fühlen würde, weil ich bin halt auch handwerklich keine Hilfe. Also jeder, der das mal ausprobiert hat, der würde auch denken, Semmo hätte mir besser mal 200 Euro gegeben, weil jetzt ist überall Blut dran.
Ja, okay, verstehe. Ja. Ich finde das super, dass du die Leute direkt gerade so in das mit dem türkischen Bazar, dass die Leute so in die Konfrontation auch mit dessen gibt. Warum meinst du, sollte denn jede Führungskraft Vertrieb verstehen, selbst wenn sie vielleicht, also ich sag mal, nicht verkauft, also keine Verkaufsrolle, weil ich glaube zum Beispiel, sind wir wieder bei der Kommunikation, ich glaube, wir verkaufen den ganzen Tag, nur es merken ganz viele nicht.
Ja, viele glauben ja auch, dass ein Verkaufsgespräch nur dann stattfindet, wenn ich ein Produkt an den Mann bringe. Aber das ist ja falsch. Ich sage immer, verkaufen ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, jemanden zu überzeugen, eine gewünschte Aktion zu einem von mir festgelegten Zeitpunkt durchzuführen. Ja. Und deshalb sage ich auch immer, Verkauf und Führung ist genau das Gleiche. Am Ende des Tages ist es halt einfach so, ich sage zu meinem Mitarbeiter, zu meiner Mitarbeiterin irgendwas mit dem Wunsch, dass sie denkt, super Idee, macht absolut Sinn, trage ich inhaltlich mit, ziehe ich jetzt direkt durch, setze ich jetzt um, wie immer du das Vokabular wählen möchtest. Ja. Und wenn du es richtig gut machst als Führungskraft, das würde ich als Königsdisziplin einstufen. Das ist eine Sache, da wird man viel beim, also habe ich viel beim Bund für gelernt. Das Beste ist ja, wenn du es als Führungskraft schaffst, die Idee so zu teilen, dass dein Gesprächspartner, der das machen soll, denkt, er sei selber auf die Idee gekommen, weil dann die Identifikation natürlich maximal hoch ist und auch das Ganze bis zum Ende durchgezogen wird, ohne dass es Führungskraft bindet, weil du kannst dich dann wieder um was anderes kümmern. Und von daher, ich glaube einfach, die Fähigkeit zu überzeugen ist extrem wichtig. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, es war ein kurzer Vortrag, aber es ging um den Titel. Ich habe gesagt, ein Date ist auch nur ein Verkaufsgespräch. Und dann alle so, hä? Da sage ich, naja, am Ende willst du ja irgendwas verkaufen, dich präsentieren, dich vom Wettbewerb abgrenzen, dich als attraktivere Option darstellen, jetzt Handlungsdruck auslösen. Ich sage, wo unterscheidet sich das dazu, ob du irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen an den Mann bringen willst? Es ist derselbe Mechanismus. Du musst entweder über Sympathie und Expertise punkten, du musst irgendein Alleinstellungsmerkmal rausarbeiten, du musst die Leute zwischenmenschlich abholen, du brauchst situative Gesprächskompetenz. Und deshalb, ich glaube wirklich, Vertrieb, Führung, am Ende ist es alles Kommunikation. Die Leute haben nur andere Begriffe dafür gewählt, weil sie bei Vertrieb teilweise ängstlich sind, bei Führung sich der eine oder andere vielleicht überfordert fühlt. Aber am Ende ist ja auch Kindererziehung schon Führung. Man hat das nur ein anderes Wort dafür gefunden, weil es sonst irgendwie für manche komisch klingt. Aber ich glaube, das Wort ist nicht der Weg, es ist der Mechanismus, der die Ergebnisse bringt.
Ja. Was würdest du denn sagen, macht denn einen Top-Vertriebler oder was macht den aus? Also was unterscheidet den vielleicht auch von so einem durchschnittlichen Vertriebler oder Verkäufer?
Klarheit und Respekt. Punkt eins ist, ich brauche Klarheit darüber, spreche ich mit der richtigen Person? Kann ich dieser Person wirklich helfen? Habe ich habe ich die Fähigkeit, das gewünschte und von mir ja jetzt auch in Aussicht gestellte Ergebnis auch wirklich zu erreichen? Und der Respekt wäre aus meiner Sicht, kann ich akzeptieren, dass jemand aus meiner Sicht objektive Sachverhalte anders bewertet, sich vielleicht trotzdem gegen mich entscheidet und vielleicht auch einfach sagt, es ist mir die Sache nicht wert, weil wenn ich das akzeptiere, laufen die Gespräche stressfreier. Wenn ich das nicht akzeptiere, dann denke ich ja, sobald ich Widerstand spüre, egal aus welchem Grund, ich müsste stärkere Einwandbehandlung machen, ich müsste den Druck erhöhen, ich müsste lauter werden, ich müsste mehr Argumente liefern. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass jemand anders einfach nicht Teil des Projektes werden möchte, aus irgendwelchen Gründen. Und wenn ich das einfach respektiere und dann einfach sage, kein Problem, vielleicht ist es einfach nur der falsche Zeitpunkt, vielleicht ist es aber auch das falsche Angebot oder vielleicht fehlen auch Erfahrungen, um den Sinn dieser Investition korrekt bewerten zu können. Dann bin ich ja auch selber entstresster und das führt aus meiner Sicht auch dazu, dass ich mir damit auch den Lead nicht für ewig töte, sondern gegebenenfalls einfach super Voraussetzungen schaffe, um in 6 Monaten, wenn sich vieles geändert hat von den ganzen Variablen, doch zusammenzukommen, weil jemand dann vielleicht sagt, hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich das ja sofort gekauft, aber ich musste erst die Erfahrung machen, dass das und das eben auch anders laufen kann und das kennt ja jeder von uns. Und wenn ich das respektiere und nicht denke, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Punkt und habe immer das beste Angebot. Und meine Gesprächspartner sind auch nicht dämlich und durchaus in der Lage, auch Alternativen zu bewerten und vielleicht auch temporär zu präferieren, glaube ich, dann wird das Ganze unterm Strich einfach erfolgreicher und stressfreier für beide Seiten.
Ja, würdest du dann sagen, aus dem Gesichtspunkt, dass Einwandbehandlung an der Stelle manchmal auch gar keinen Sinn macht?
Also ich bin ja extrem schlagfertig und wenn ich beispielsweise so öffentliche Seminare mache und frage, was wollt ihr machen, wollen die immer Einwandbehandlung machen. Da finde ich es immer witzig, wie der Semrod immer schnell ein Argument hat und immer eine lustige Formulierung. Viele folgen mir ja deshalb auch auf Instagram und TikTok, weil sie da einfach viele Videos finden, wo das halt demonstriert wird. Am Ende sage ich immer, Leute, Einwandbehandlung zu trainieren, ist eigentlich Zeitverschwendung. Weil tatsächlich ist es so, wenn der Kunde doch nicht kaufen will, respektier das doch einfach. Mach doch lieber Einwand vorwegbehandlung. Das macht viel mehr Sinn, ist viel stressfreier. Der zweite Punkt ist, wenn du permanent Einwände wahrnimmst, dann redest du einfach tendenziell mit den falschen Leuten. Das heißt, du musst deinen Lead-Kanal ändern, du musst im Marketing andere Botschaften raussenden, damit die Leute besser vorqualifiziert zu dir kommen, weil Vertrieb muss nicht stressig sein. Ich glaube einfach, dass wenn man die Aufträge nur mit Druck erreicht, dass man einfach ein strategisches Problem in seinem Vertriebsprozess hat. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man Einwand behandeln trainiert, dann ist die Problematik folgende. Wenn man irgendetwas besonders gut kann, hat man tendenziell immer den Wunsch, das auch unter Beweis zu stellen. Das heißt, man würde tendenziell ein Verkaufsgespräch immer auf Konfrontation lenken, um dann mit der Fähigkeit, Einwände so toll zu entkräften, punkten zu können. Das macht aus meiner Sicht aber psychologisch keinen Sinn. Warum soll ich ein Gespräch, was ganz entspannt ablaufen kann, Richtung Konfrontation lenken, um dann die Konfrontation zu gewinnen und dann den Auftrag einzutüten? Weil der andere wird sich ja immer daran erinnern, dass er verloren hat in diesem Wortduell. Und das sorgt ja nicht unbedingt dafür, dass er sagt, den muss ich öfter treffen, weil der mir jedes Mal so schöne Erlebnisse verschafft. Und deshalb würde ich den ganzen Prozess anders machen. Ich glaube, Einwandbehandlung ist häufig einfach ein Zeichen dafür, dass ich falsche Leads habe.
Ja, finde ich einen tollen Ansatz. Jetzt hast du gerade gesagt, falsche Leads. Das heißt, ich müsste dann ja gucken, dass ich zum Beispiel, ich habe mal so einen Begriff, Demarketing betreibe, oder ich müsste ja irgendwie gucken, dass ich vorher schon so viele Dinge aus dem Weg räume, dass der Kunde sagt, boah, die Schraube vom Schräder, die will ich direkt kaufen, so ungefähr.
Ja. Machen wir es ganz ausführlich. Also, die Leute, die konzentrieren sich bei vertrieblicher Optimierung immer auf die letzte Phase des ganzen Prozesses. Und zwar ist das eigentliche Gespräch, ob das jetzt per Videocall stattfindet oder im persönlichen Dialog, spielt keine Rolle.
Ja.
Das heißt, die Abschlussphase wird ständig optimiert. Das ist aus meiner Sicht aber viel zu spät. Ich würde das viel, viel früher starten. Ich würde einfach überlegen, bevor ich mit jemandem zusammenkomme, habe ich dem ja in irgendeiner Form durch meinen Funnel oder was immer dein Vertriebsprozess ist, irgendwie angezogen, um diesen Termin herbeizuführen. Wenn ich mir jetzt überlege, wie ist der in diesen Funnel gekommen, dann bin ich beim Marketing. Und wenn ich dann überlege, dass da hinten die falschen Leute am Tisch sitzen, dann muss ich mir da überlegen, was habe ich im Marketing falsch gemacht? Und bevor ich jetzt da nach Fehlern suche, würde ich noch eine Ebene zurückgehen und sagen, ich muss mir erstmal Klarheit über meinen Idealkunden verschaffen, weil wenn ich weiß, wem ich perfekt helfen kann, in welcher Situation ist der, mit welchen Problemen hat er zu kämpfen, welche Investitionsbereitschaft und Eignung hat er auch, also auch Präferenzen. Wenn ich das alles rausarbeite, dann kann ich doch im Marketing die richtigen Botschaften raussenden, die mir genau diese Leute an mich heranführen über meinen Vertriebsprozess, dann ist das Gespräch auch nicht mehr so schwer, weil man sich ja im Prinzip vorher schon einig geworden ist. Also ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan vom Blockhaus. Ja. Ich kriege da kein Geld für, ich erwähne das an jeder Stelle, und wenn wir öffentliche Events machen, weiß mein Team auch, wenn es ein mehrtägiges Event ist, und es gibt die Möglichkeit, dann möchte ich immer in dem Hotel neben dem Blockhaus wohnen, damit ich da abends essen kann. Punkt. Aber mir ist ja jetzt egal, wenn die morgen die Preise 10 Euro teurer machen, fange ich ja mit dem Kellner keinen Stress an, wo ich dann von seiner Einwandbehandlung profitieren möchte, sondern ich würde einfach nur sagen, wunderbar, ich bin wieder im Blockhaus und ich weiß, was ich hier essen kann, ich weiß, dass das schmeckt, ich weiß, was ich nachher dafür kriege, und dass es teurer geworden ist, akzeptiere ich einfach. Mhm. Und deshalb glaube ich einfach, man muss eben gucken, dass man diese Leute klar adressiert, mit denen man ideal zusammenarbeiten kann und mit denen man auch gerne möchte. Auch das ist ja nicht zwingend immer deckungsgleich. Manchmal könnte es ja jemandem helfen, auf dem hast du keinen Bock. Auch das muss man rausarbeiten, wenn man wirklich glücklich auch im Leben werden möchte. Weil Geld mit Menschen zu machen, mit denen die Zusammenarbeit keine Freude macht, ist zwar auch noch Geld, aber aus meiner Sicht hart verdientes Geld. Ich werde lieber für Sachen bezahlt, die mir so viel Spaß machen, dass ich sie tendenziell auch umsonst machen würde, was ich nicht mache, weil das ökonomisch betrachtet doof wäre. Aber es führt dazu, dass ich abends nicht erschöpft oder frustriert ins Bett gehe, sondern mich immer auf den nächsten Tag freue. So, von daher, ich glaube, Demarketing ist ein Weg, klare Marketingkommunikation ist ein anderer Weg. Klare Reflexion der Ergebnisse und dann Rückschlüsse darauf, was habe ich eigentlich für einen Fehler gemacht? Wie hätte ich das verhindern können? Oh, falschen Kunden abgeholt in der falschen Ausgangssituation. Da habe ich was gesehen, was gar nicht der Realität entspricht. Hoffnung ist keine Strategie, sage ich den Leuten immer. Ihr müsst mit Fakten arbeiten. Und dann kann ich darüber im Prinzip einfach erreichen, dass ich ein besseres Matching hinbekomme. Dann führe ich auch tendenziell weniger Gespräche, weil die ganzen nicht passenden Leads sich ja automatisch im Anbahnungsprozess wegqualifizieren.
Die sind weg, genau.
Und dann habe ich auch nachher nicht so viel Einwandbehandlung, weil die kommen, die wissen eigentlich schon, warum sie da sind. Die wissen auch, was mich von allen anderen unterscheidet. Da brauche ich mich selber gar nicht mehr so vorzustellen. Und dann ist der Abschluss einfacher und alle am Ende des Tages haben weniger Frust und schnellere Ergebnisse.
Absolut, ja. Also würdest du eigentlich sagen, macht ein starkes Verkaufsgespräch eigentlich schon gar nicht das Gespräch als solches aus, sondern der Prozess als solches musste eigentlich schon überprüft werden, um dann nachher auch hinten raus ein erfolgreiches Verkaufsgespräch zu haben.
Na, das Beste ist, wenn du gar kein Verkaufsgespräch brauchst, weil dann ist es wirklich perfekt gelaufen. Ich kann da mal einen echten Case schildern. Also
Situation.
Es taucht also ein Termin in meinem Kalender auf, den mein Team irgendwie angebahnt hat. Ich komme in diesen Call und alles, was ich weiß, ist, dass mich da ein Geschäftsführer und ein Prokurist aus einer Firma empfangen wollen, um sozusagen die letzten Details einer Zusammenarbeit zu klären. Und ich komme da kurz rein und direkt, wie ich immer bin, sage ich, muss ich mich noch vorstellen oder haben Sie sich schon entschieden, dass Sie bei mir Kunde werden wollen? Daraufhin lachen beide. Der Geschäftsführer übernimmt sofort das Wort und sagt, wir hatten schon aufs Du geeinigt, er sagt, Philipp, ich habe nicht nur schon entschieden, dass ich mit dir zusammenarbeiten will, ich habe so viel von dir gelesen und im Internet gesehen, dass ich weiß, dass du auch keine Angebote schickst. Deshalb wäre mein Vorschlag, du schickst mir jetzt einfach eine Rechnung. Ich hoffe, dass ich nicht tot umfalle, wenn ich die Summe sehe. Wir überweisen den Betrag, dann machen wir einen Termin und dann kommst du halt einfach vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja wunderbar. Und dann waren wir im Prinzip innerhalb von wenigen Minuten durch. Das war ein Megatermin. Wir sind auch heute noch im Dialog. Aber da hat sich der Kunde halt einfach so viel Überblick über mich verschafft, dass der dann auch wusste, der wird liefern, das wird funktionieren, da bin ich richtig. Und das wäre einfach aus meiner Sicht so ein Idealzustand. Der ist natürlich nicht die Regel, weil so funktioniert es halt nicht. Aber tendenziell ist das ja schon machbar. Und je stärker man in die Sichtbarkeit und Außenkommunikation geht, desto stärker wirst du ja bestimmte Leute wegschieben, weil die dich einfach von dir nicht abgeholt fühlen. Und desto stärker werden andere Menschen, die genau das suchen, was du anbietest und wie du es anbietest, bei dir melden, weil sie einfach sagen, endlich mal jemand, nach dem ich schon ewig gesucht habe. Und von daher kann man da schon eine ganze Menge erreichen. Man muss halt nur bereit sein, die, ich sag mal, Infrastruktur aufzubauen und die Hausaufgaben zu machen, die notwendig sind, um den ganzen Mechanismus so abzubilden.
Ja, finde ich super, finde ich toll und auch vielen Dank für die Geschichte, weil die, es ist ja wirklich so, sobald man, das kenne ich bei mir selber, sobald du in die Sichtbarkeit gehst, verbinden dich Leute mit bestimmten Themen und es ist ja wirklich, also ich habe das, vor ein paar Jahren hätte mir das auch einer erzählt, hätte ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, aber die freuen sich, wenn man anruft und mal wirklich mal fragt, was sind denn so gerade die Themen, da freuen die Menschen, dass sie dich am Telefon haben, das ist wirklich total toll.
Ja, und wenn die Leute richtig qualifiziert sind, kannst du die auch anrufen. Ich habe zum Beispiel so manchmal Leute im Auge, mit denen ich gerne Geschäfte machen würde, weil ich die menschlich spannend finde, weil ich den Business Case spannend finde, weil ich irgendwas gesehen habe, wo ich denke, das kann man doch lösen. Ich wüsste genau, wie das geht. Und dann kann ich halt heute mir auch erlauben, dass ich manchmal Leute anrufe, die mich dann im Idealfall natürlich zuordnen können, sonst wird das nicht funktionieren. Und dann sage ich, hör zu, ich rufe dich an, weil ich würde dir gerne was verkaufen. Und dann lachen die und sagen, ja, dann hör mal, dann leg mal los. Und das ist ja ein Standing, mit dem du im Normalfall im Vertrieb nicht loslegen kannst. Dann wird dann immer, nein, wir wollen sie nichts verkaufen, wir wollen sie nur beraten, wir wollen nur mal gucken, dass wir uns kennenlernen und sowas alles. Aber das ist ja letztlich alles gelogen. Und mir ist halt auch Ehrlichkeit in der Kommunikation extrem wichtig. Mhm. Nicht nur direkt sein, sondern auch ehrlich sein. Und dieses Ganze, diese Nebelkerzen werfen und was man da so alles machen kann, das würde ich immer alles weglassen, weil dann wissen die Leute auch nachher genau, was sie kriegen.
Ja.
Und mit dieser Klarheit kannst du halt auch bei dem einen oder anderen echt schnell zum Abschluss kommen, weil der sagt, endlich mal einer, der hier nicht so rumeiert. Endlich mal einer, der auch nicht permanent sein Angebot verändert, nur weil ich eine neue Frage gestellt habe. Ich gehe ja manchmal auch hin und sage, passen Sie auf, wenn Sie das so nicht machen wollen, machen Sie es halt alleine. Aber ich mache das nicht anders, weil ich einfach weiß, dass das funktioniert. Und manchmal braucht der Kunde auch das, das ist ja wieder Thema Führungsstärke auch, dass er einfach denkt, da hat einer erkennbar einen Plan und der verteidigt den auch. Weil wenn ich immer direkt einknicke, nur um irgendeinen Auftrag mitzunehmen, habe ich tendenziell nicht mehr Aufträge, sondern weniger, weil die Leute das auch nicht wollen.
Ja, wenn ich es alles recht mache sozusagen dem Kunden, ne?
Ja, und wenn ich gar keine eigene Meinung habe, weil dann stellt sich ja irgendwann auch der Kunde die Frage, wenn der gar keine eigene Meinung hat, wo kaufe ich eigentlich Expertise ein, wenn es sowieso alles meine Gedanken sind, dann könnte ich es ja auch tendenziell einfach selber machen. Und ich nehme in meinen vertrieblichen Trainings immer das Beispiel, sag ich, stell dir vor, du hast einen Autounfall, da kommt der Chirurg und der fragt, wenn du da so mit blutüberströmtem Körper, vielleicht so einem riesen Schnittwunde da drin auf dem Bürgersteig liegst, weil du gerade einen Autounfall hattest, was schlagen Sie vor? Ja, mein erster Gedanke wäre, hol mir einen Kollegen von dir, weil das wird ja hier erkennbar nichts. Ich brauche ja einen, der sagt, so, Selme rotiert, nimmst du zwei von den roten hier, dann schläfst du gleich erstmal. Wenn du aufwachst, dann ist das alles wieder in Ordnung. Da will ich ja auch kein Gespräch, da möchte ich auch keine unterschiedlichen Lösungsvorschläge haben. Da brauche ich einen, der mir einfach erkennbar zu verstehen gibt. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Halt du jetzt mal einen Augenblick den Mund, halt dich mal raus. Ich übernehme ab hier und führe dich zu dem Wunschergebnis, was offensichtlich ist und nicht diskutiert werden muss. Ja. Und das ist halt so ein Bild, was ich den Verkäufern immer versuche mitzugeben, weil viele einfach zu wenig Profil haben in so Gesprächen.
Mhm.
Ja. Wenn allen recht machen will, weil das Harmoniebedürfnis zu groß ist, auch eine Lusche auf der Führungsebene, weil man im Prinzip nicht führt, sondern immer einen Stuhlkreis bildet und da kommt man halt nicht zu Ergebnissen. Da wird viel diskutiert, aber es kommt halt nichts dabei rum.
Ja, ja. Was würdest du denn sagen, wie schafft man denn so eine Leistungskultur im Team oder im Vertrieb speziell? Also was kann ich machen, um da eine gesunde Leistungskultur aufzubauen?
Also ich glaube, es fängt erstmal damit an, dass ich niemals führen würde, anders als führen über Vorbild. Das heißt, ich würde im ersten Schritt erstmal selber die Messlatte definieren und sagen, ich gebe den Standard für alle vor, weil dann habe ich nachher keine Diskussion darüber, ob das überhaupt machbar ist, zumutbar ist, ob das überhaupt schon mal jemals geschafft wurde, sondern ich sage, so wird's gemacht, ich zeige euch, wie es geht. Ich werde es danach nur nicht mehr selber machen, weil ich einfach andere Aufgaben habe. Mit diesem Ansatz bin ich bei der Bundeswehr super klargekommen. Stichwort, ich sag mal, Hindernisbahn. Ich habe gesagt, ich mache Ihnen das jetzt einmal vor. Wer schneller ist als mich, als ich, Respekt. Wer meine Zeit hält, wunderbar. Wer langsamer ist, muss härter trainieren, weil sie sehen, dass da mehr machbar ist. Das war so meine ganze Strategie und das hat hervorragend funktioniert.
Ja. So,
wenn ich einem gesagt habe, er soll 10 Liegestütz machen, habe ich 10 mitgemacht. Und wenn ich im zweiten und im dritten und im vierten gesagt habe, er soll 10 machen, habe ich nochmal 10 und nochmal 20 und dann gemacht. Und das war dann halt cool, weil wenn du dann einem sagst, er soll 10 machen und der bricht nach 6 zusammen, hat aber gesehen, dass du gerade 60 vorab schon gemacht hast, fühlt er sich nicht schikaniert, sondern geht abends trainieren, weil er denkt, das passiert mir nicht nochmal. So, also führen durch Vorbild wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich müsste Klarheit darüber erlangen, was will ich eigentlich für Ziele erreichen. Der dritte Punkt ist, ich gucke, wer ist überhaupt dafür geeignet, weil nicht jeder, der willig ist, ist auch geeignet. Dann würde ich erstmal ein Matching machen zwischen geeignet und Aufgabe, also dass ich das irgendwie typgerecht zuordne. Und danach würde ich auch ein bisschen auf das Thema Commitment achten, weil da gibt es natürlich Leute, die sagen, ich übernehme den Job, aber das funktioniert hinten und vorne nicht. Und dann würde ich halt prüfen, liegt es an der Selbstorganisation oder an der Disziplin. Dann würde ich da halt ein bisschen drüber gucken und dann würde ich irgendwann, wenn ich das alles bis zum Ende durchoptimiert habe, feststellen, wie wenn du so ein Zimmer aufräumst, ich denke jetzt gerade an meinen 7-jährigen Sohn, da bleiben manchmal einfach ein paar Sachen über, wo man sagt, das passt ja einfach nirgendwo mehr hin. Und dann schmeiße ich das nicht in der Ecke und sage, wir lassen das hier, sondern schmeiße ich das in den Mülleimer. Das heißt, ich würde mich tendenziell dann von irgendjemandem auch mal trennen, wenn ich einfach denke, den schleppen wir hier seit Jahren mit, aber der performt halt überhaupt nicht, der hat auch null Entwicklungspotenzial und der passt einfach nicht mehr zur Gesamtstrategie.
Ja.
Weil wenn ich an dem festhalte, bremse ich den Leistungswillen aller anderen, die maximal committed sind. Und deshalb würde ich das einfach konsequent mehr anschauen. Das ist auch der Grund, du hast zu Eingang gefragt, warum ich so viel mehr mache. Ich möchte immer auch wirklich das Ergebnis sehen. Ich möchte nicht einfach nur, dass die Leute sagen, das klingt alles plausibel, was der Simrod erzählt, wir machen das jetzt mal, weil wenn es so einfach wäre, hätte jeder die Ergebnisse, sondern ich stehe auch dafür gerade und sage, komm. Lass mich gerne dafür die Verantwortung übernehmen. Wenn ihr das macht, was ich euch sage, funktioniert das. Weil wenn es nicht direkt funktioniert, dann verändern wir die Vorgehensweise. Und von daher, ich würde halt einfach mit diesen Mechanismen die Sache optimieren und vor allen Dingen immer auf die Leistungsleute aufpassen. Vielleicht noch zum Abschluss, wenn das, also jetzt hier für die Frage, weil du da ja so einen Führungspodcast hast. Ich bin fest davon überzeugt, Leistung führt zu Nähe, Nähe nicht zur Leistung. Wenn ich zu einer Lusche nett bin, ist es einfach nur eine nette Lusche. Wenn ich zu einem Leistungsträger nett bin, dann wird der Leistungsträger noch mehr leisten, weil er sich noch mehr wertgeschätzt fühlt.
Richtig.
Und das sind jetzt immer die Extreme und so weiter, weil manchmal ist ja jemand auch ein Schlechtperformer, temporär, weil er einfach vielleicht eine private Lebenskrise hat. Eine gute Führungskraft hat auch darüber einen Überblick.
Wollte ich gerade sagen, ich weiß das aber auch.
Was?
Eine gute Führungskraft weiß das aber auch oder erkennt das auch.
Ja, genau. Aber das ist halt einfach die Voraussetzung, weil die Leute ja sonst immer nur diese polarisierenden Aussagen mitnehmen. Und sagen, so kann man das bei uns nicht machen. Sag ich, Leute, es ist immer ein bisschen komplexer, aber wir haben hier nicht so ewig viel Zeit. Aber so in der Schwarz-Weiß-Betrachtung glaube ich einfach, wer immer nur nett ist, erreicht auch selten das Maximum.
Ja, das stimmt.
Und darum geht es ja nun mal einfach in vielen Fällen.
Absolut. Und ich glaube vor allen Dingen, wenn ich, du hast vorhin das Thema Harmoniebedürfnis, ich sage immer gerne auch zu meinen Klienten, wem bin ich jetzt das nicht anspreche, dann bin ich ja dir gegenüber beispielsweise harmonisch, aber mir selbst gegenüber überhaupt nicht. Das heißt, ich habe eigentlich selber mit mir noch einen größeren Konflikt und da fangen ja dann viele Probleme erst an, wenn die bei mir sozusagen selber noch nicht geklärt sind.
Ja, das ist ja einfach häufig auch ein Zeichen von Unsicherheit, weil wenn ich beispielsweise ein hohes Selbstbewusstsein habe, ein hohes Selbstvertrauen und eine innere Klarheit, dann weiß ich ja auch, dass ich alternativlos darauf hinweisen muss, dass ein bestimmtes Verhalten inakzeptabel ist.
Richtig.
Und gar nicht aus Ego-Gründen, sondern im Hinblick auf das anvisierte Ziel.
Ja.
Und dann weiß ich auch, dass es keinen Mittelweg gibt, weil entweder wir erreichen das Ziel oder wir verfehlen das Ziel. Und deshalb muss ich halt einfach gucken, dass ich die richtigen Leute auf dieser Mission mit dabei habe. Da kann ich nicht einen mitnehmen, weil es, weiß ich nicht, der Bruder vom Chef ist oder ein netter Nachbar oder so. Da muss ich halt sagen, ich brauche hier wirklich Elite-Leute.
Ja.
Und das ist halt immer so diese Bundeswehr-Denke. Ne? Du nimmst ja auf einen Spezialeinsatz auch nicht einfach mit, wer sich auf dem Flur freiwillig gemeldet hat, sondern du suchst die Leute gezielt aus und sagst, hier, pass auf, wir brauchen deine Fähigkeit für eine bestimmte Teiloperation in dem Gesamtkontext. Und wenn man das einfach mal konsequent durchzieht, dann fühlt sich auch hinten raus keiner vom Kopf gestoßen, weil die Leute ja durchaus auch merken, ob ihnen eine Sache liegt oder nicht. Aber die, die es nicht merken, können ja auch nicht besser werden, wenn ich die Feedback-Runde überspringe und aufgrund meines Harmoniebedürfnisses einem kritischen Gespräch ausweiche.
Ja, richtig.
Wenn ich aber mal sage, hör zu, ganz ehrlich, ich habe das so und so beobachtet, hat mir nicht gefallen, warum hast du es nicht so gemacht? Kann es ja sein, dass mein Gegenüber dadurch erst die Lernkurve anstößt und zu denken, ach krass, ist mir noch nie so gesagt worden, habe ich noch nie so gesehen. Deshalb man kann ja nicht jedem, der schlechte Leistung bringt, einfach nur einen Vorwurf machen. Vielleicht hat man dem nur noch nie gezeigt, wie gute Leistung aussieht und wie man da hinkommt. Deshalb würde ich diesen Weg immer gehen als Führungskraft und dann nachher nur gucken, ist jemand bereit, sich zu verbessern oder nicht. Und dann erst die Entscheidung treffen, trennen oder halten.
Absolut. Finde ich auch, vor allen Dingen auch demjenigen mal einen Raum zu geben, sich auch dann zu verbessern. Aber grundsätzlich erstmal das, und ich glaube, das ist dann nochmal ganz wichtig, so diese Leistungsträger schützt du damit eigentlich viel mehr, wenn du halt nicht immer jemanden durchschleppst und durchziehst, weil diese Unsicherheit, die du als Führungskraft hast, das merkt das Umfeld halt meistens auch. Und wenn du nicht sicher bist, dann kannst du halt meistens auch nicht sicher und souverän führen.
Absolut.
Ja. Wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren will, Philipp, wo kann ich dich denn erreichen? Möchtest du vielleicht noch ein paar Möglichkeiten nennen? Dann würde ich dir auch nachher in die Shownotes packen.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Leute, die jetzt hier dieses Interview verfolgt haben, ja tendenziell eine hohe Affinität für Podcasts haben. Da würde ich dann natürlich einladen, einfach mal meinen Podcast vielleicht zu abonnieren. Das ist relativ einfach zu finden. Gehst bei Google einfach Philipp Semmelroth Podcast, da kommt das direkt. Es gibt andere Wege dahin, aber das wäre jetzt im Prinzip eine Möglichkeit, um einfach nochmal ein paar Ideen aufzuschnappen, ohne viel dafür tun zu müssen. Ja. Sonst habe ich zahlreiche Bücher geschrieben und was ich auch mache, ist, ich mache deutschlandweit pro Jahr immer 8 öffentliche Events, immer 2 Tagesevents, wo ich mit Leuten Vertriebs- und Verhandlungstraining mache, viel so rollenspielbasiert, wo ich dann sage, hey mal, ich bringe dir nicht bei, was andere schon mal wissen wollten, sondern wo ist dein Problem, warum kauft der Kunde bei dir nicht, komm, wir machen das mal und das ist halt aus meiner Sicht ein spannendes Format, weil manche wollen auch echt dann in die Bütt, wie man hier im Kölner Raum sagt, und sagen, ich stelle mich mal der Challenge. Andere sagen, ach, ich finde es einfach nur mal spannend, sowas zu beobachten, weil wir haben ja selten die Möglichkeit, so ein Verkaufsgespräch von extern zu beobachten, weil wenn ich das dann nachher reflektiere und sage, schon mal, das fand ich nicht gut und das fand ich nicht gut, merkt der eine andere ja schon, ach stimmt, das mache ich auch immer den Fehler, lernt also auch ohne sich selber da in eine exponierte Stellung zu begeben. Aber das sind so die Ansatzpunkte. Was ich viel mache, ist auch LinkedIn. Das heißt, jeder ist auch eingeladen, sich mit mir über LinkedIn zu vernetzen. Und ansonsten sollen die mal weiter deinen Podcast hören. Da werden sie auch an der einen oder anderen Stelle noch ein paar gute Impulse kennenlernen. Von daher danke erstmal. Aber das wären so die Möglichkeiten für ein Follow-up.
Ja, cool. Schön. Freue ich mich. Ja, dann lasst auch gerne hier für den Podcast ein Abo da. Und vor allen Dingen freuen wir uns natürlich auch, wenn unser Interview hier bewertet wird und entsprechend Gehör findet. Ja, und vor allen Dingen empfehlt natürlich auch hier die Podcast-Folge weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant ist. Prima. Lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Und ich sag mal, bis bald.
Jawohl, herzlichen Dank für die Einladung und auch einen herzlichen Dank an alle, die hier bis zum Ende dran geblieben sind. Nicht vergessen, so ein Podcast-Host freut sich auch immer über gutes Feedback. Also losgelöst davon, dass ihr vielleicht begeistert und loyal seid und Folge für Folge hier hört, geht auch zwischendurch wirklich mal hin, die extra Meile und einfach mal eine Bewertung hinterlassen, weil das macht natürlich dann auch viel für den ganzen Podcast an Mehrwert. Das heißt, andere Leute werden darauf aufmerksam, was dann einfach auch mehr Möglichkeiten schafft, Gäste einzuladen oder andere Inhalte zu präsentieren. Insofern ist es ein Win-Win. Bewertungen also nicht vergessen. Danke fürs Zuhören bis hierhin.
Klasse, vielen Dank. Bis bald. Ciao.